Thüringen 2024. Ein Jahr, das die Bundesrepublik in Atem gehalten hat, eine Wahl, deren Ergebnis niemand wirklich gewollt hatte und eine Koalition, für die es nicht mal eine Farbe gab. Wolfgang und Yvonne André aus Weimar haben dieses Jahr begleitet, also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr 2024, nicht als Journalisten mit Mikrofon, sondern als Filmemacher mit Kamera und sehr viel Geduld. Herausgekommen ist Brombeerland. 14 Episoden, 14 Stunden, 7 Spitzenkandidaten und ein Dokument über Demokratie an ihrer Belastungsgrenze. Eine extra lange Dokumentation mit Tränen, Fremdschämen. Absolut sehenswert. Aber auch nicht ganz schmerzfrei. Und darüber rede ich gleich, das heißt gleich in einer guten Stunde, mit Yvonne und Wolfgang André. Das Regiepaar. Ohne ausreichend Kohle, aber mit Unterstützung, haben sie diese super Dokumentation gemacht. Und das sind Einblicke, ich sag's euch, boah, Brombeerland. Das Thema im heutigen Montagsgespräch, weil heute ist ja Montag, ne? Herzlich willkommen zu Unterdessen. Herzlich willkommen bei Radio Frei. Und da war ja noch was. Der goldene Spatz aus Gera. Einer, der natürlich dabei war als Reinhard, hat alles verfolgt und für uns dokumentiert. Auch so ein Filmtyp. In den nächsten 2 Stunden gibt es Musik von der Cookie Gang, was Neues von Northern Light, Neues von Upsilon. Und ich habe noch nie im Radio Sheeran David gespielt. Hatte ich nie vor. Aber jetzt gibt es nicht Bauchbeine Po, sondern Blumengarten mit Sheeran David zusammen. Po! Die Antwort: Bonobo, Nina Hagen, Jolle. Und wenn mal nicht Musik läuft, dann reden wir. Unter anderem mit Sergi Lochthofen, der Wocheneinstieg bei Radio Frei. Und eben Yvonne und Wolfgang André im Montagsgespräch über Brombeerland. Ist abgebrannt, oder was? So viel feistes Grinsen habe ich lange nicht gesehen. Von wem, das klären wir ab 10 oder ab 19 Uhr. Wir steigen ein mit der Cookie Gang und Paula Carolina. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Carsten Rose. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
Ti sta bene se passo da te. Porto qualche fiore. Ti chiedo cose intime. Ti sta bene se provassimo. Cose nuove anche per te, ti racconto un po' di me. Ti sta bene se faccio l'errore e mi innamoro di te, innamorati tu di me. Ti sta bene se ti bacio al volo, non mi fermo ai soli baci, non si può baciare soli. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7. Sabato verso le 8 ho fatto una cosa indecente. Insomma, ho chiesto che cosa piace più a te. Sabato verso le 8 ho fatto una cosa indecente. Perché ho chiesto come posso farlo meglio a te. Ti sta bene se ora me la corro. Nel frattempo chiudo gli occhi e te lascio la luce accesa. Ti sta bene se piango dopo che siamo tutti e due venuti. A volte piangere fa bene. Ti sta bene se dormo da te e magari anche domani con
se no è duro rifiutare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sesto, sette. Sabato verso le otto ho fatto una cosa indecente, insomma ho chiesto che cosa piace più a te. Sabato verso le otto ho fatto una cosa indecente, perché ho chiesto come posso farlo meglio a te. Ho pensato a te e mi sono. Sabato verso le otto ho fatto una cosa indecente, insomma ho chiesto che cosa piace più a te. Sabato verso le otto ho fatto una cosa indecente, perché ho chiesto come posso farlo meglio a te.
Ist Wrestling tatsächlich Sport oder ist es Unterhaltung oder ist es einfach nur eine makabre Show? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Wrestling nicht aus, auch nicht mit Fußball. Aber einer, der sich mit Fußball auskennt, ist Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Guten Morgen, aber auskennen wäre jetzt wirklich übertrieben. Aber als Chefredakteur musste ich mich natürlich damit beschäftigen. Und ich gebe zu, so eine Weltmeisterschaft wie gestern Abend, das interessiert einen schon. Und ich hatte Ihnen ja eine kurze Mail geschrieben, dass man da mit höchstwahrscheinlich einsteigen. Ich bedanke mich. Also Sie sind als Fußballignorant ja bekannt. Aber mein Hinweis, dass es 6-0 ausgeht, war ja fast 100% treffsicher. Ja, also wenn man den einen Gegentor anzieht, sind 6-0, den man dann Deutschland gewonnen hat. Also ich glaube schon, dass so ein Fußballspiel nicht nur eine sportliche Dimension hat. Das war gestern spannend. Das 1-1 war auch interessant. Also das erste Tor der Deutschen war toll rausgespielt. Die Gegner, die Curaçao, man muss ja mal bedenken, das ist ja eine Insel, die hat weniger Einwohner als Erfurt. Also es ist ungefähr so, wenn Rot-Weiß jetzt plötzlich bei der Weltmeisterschaft auftreten würde. Und die haben ordentlich dagegen gehalten, zumindest in der ersten Hälfte. Also insofern, sage ich mal, war es für die Deutschen ein Einstieg nach Maß. Und es verbreitet natürlich in die Gesellschaft hinein gute Laune. Es sind ja Menschen, die sehr stark emotional das Ganze miterleben, und wenn es da einen Sieg zu feiern gibt, dann freuen sich viele. Also wenn das so weitergeht, Deutschland steht zwar nicht sozusagen im Verdacht, eventuell der Überflieger zu sein dieser Weltmeisterschaft. Frankreich, Spanien werden da als mögliche Sieger gehandelt, und Deutschland trifft ja auf Frankreich, wenn es so weitergeht im Achtelfinale, da wird sich das schon entscheiden, wie es weitergeht. Aber insgesamt für das Land heute zwei sehr gute Nachrichten. Einmal Fußball, ordentlicher Sieg. Zweitens, die Iraner und die Amerikaner scheinen doch sich etwas zu bewegen. Man sollte sich da nicht zu früh freuen. Aber es geht in die Richtung eines Abkommens, das wäre ja auch nicht schlecht. Also insofern, der Montag ist besser, als man hätte erwarten können.
Jetzt checke ich es erst, als Sie mir das Ergebnis geschickt haben, 6-0, dachte ich, das Spiel sei schon gelaufen. Das war eine Prognose von Ihnen. Und da habe ich gesagt, es ist doch 7-1, hat er sich doch getäuscht. Aber Sie haben, ach, das war eine Prognose, kein Endergebnis. Naja.
Ich hatte Ihnen das mittags geschickt, ja, und das Spiel war erst um 7. Ah. Aber ich hatte sozusagen meine Prognose Ihnen serviert. Ich habe mich mal hier rumgehört. Manche sagten 2-1, andere sagten, 3-1. Ich habe gesagt, mindestens 6-0. Also mit 6-0 lag ich ziemlich nah am Ergebnis. Aber das heißt ja nicht, dass beim nächsten Spiel, die Elfenbeinküste oder Ecuador, sind ganz anderes Kaliber. Wir sehen das ja auch schon bei anderen, dass Mannschaften, von denen man fest ausgeht, dass die gewinnen, dass die durchaus Probleme haben. Zum Teil haben wir auch die Erfahrung bei der letzten WM, wo wir gegen Japan verloren haben, gleich am Anfang. Die Niederländer haben jetzt unentschieden gespielt mit Japan. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Für Deutschland wäre es sehr gut, wenn wir eine Serie guter Spiele hätten, die auch gewinnen. Insgesamt würde das die Situation hier in dem Land entkrampfen. Wir haben ja schwere Aufgaben zu lösen.
Das Prinzip Brot und Spiele funktioniert immer noch.
Selbstverständlich. Sie haben ja heute Nacht auch ein anderes großes Spiel gehabt. Vor dem Weißen Haus ist ein Käfig aufgebaut worden zum 80. Geburtstag von Donald Trump. Und nicht er selbst war drin und hätte Joe Biden oder Obama herausgefordert, sondern es war so ein schreckliches Gemetzel, wo die Menschen da halb totgeschlagen werden. Er ist ja an der Stelle sehr empfänglich, sozusagen bei den primitiven Formen des Sports. Und da stelle ich mir immer die Frage, ja, woher rührt denn die Popularität so eines Mannes? Ich meine, wenn jemand als nachgewiesener Milliardär und Lebemann, Golfspieler, Besitzer vieler Hotels und so weiter, ja von Proletariern zum Präsidenten gewählt wird. Also wo sehen die in ihm sozusagen irgendwas Ebenbürtiges, was sie interessieren könnte? Und ich glaube, diese Hinwendung zum Primitiven, die in Donald Trump von uns ja allen verachtet wird, also ein ungehobelter, ungebildeter, unbeherrschter, selbstsüchtiger, korrupter Mann. Ich glaube, das ist für viele Menschen in Amerika oder auch bei uns in Deutschland durchaus etwas Sympathisches. Das heißt, er trifft sich gerade bei den Primitiven mit seinen Wählern. Und das ist ja auch ein Geheimnis, warum Populisten in England oder in Deutschland oder in Frankreich so erfolgreich sind. Sie sozusagen knüpfen an das Primitive in vielen Menschen an. Und das ist ja auch da zum Teil, mal stärker, mal weniger stark. Mhm. Und daher rührt sozusagen ihr Erfolg. Nicht so sehr von irgendwelchen Programmen, nicht so sehr von irgendwelchen Verkündungen, die da sind, sondern das Gefühl, das ist einer von uns, der ist mindestens so primitiv wie wir. Deswegen wird er gewählt und das ist bei uns nicht viel anders.
Primitiv und ungebildet muss ja nicht gleichzeitig unzivilisiert sein. Das muss ja nicht immer zusammengehen, oder?
Naja, doch, das meistens ist es ja schon natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, das auch noch durchzusetzen. Das heißt also, mich nicht an Konventionen halten muss. Und auf der anderen Seite, die gebildeten Klugen, es ist ja auch eine Stadt-Land-Geschichte. Schauen Sie die ab. Sie haben ja mitgekriegt, dass in der Schweiz eine Abstimmung stattgefunden hat darüber, dass man die Schweiz auf 10 Millionen Bevölkerungszahl begrenzen wollte. Das hat eine populistische Partei eingebracht, weil man auf diese Art und Weise das Migrationsthema wieder weiterbringen kann. Und die Schweizer haben das abgelehnt, weil sie natürlich nicht so blöde sind an dieser Stelle, weil sie sagen, angesichts der demografischen Entwicklung, zum Beispiel in Ostdeutschland, ja besonders krass, muss man darauf setzen, dass Leute kommen und uns helfen und natürlich die Infrastruktur und die Betriebe am Laufen halten. So können nur die Sozialsysteme und der Wohlstand gehalten werden. Das haben die Schweizer sehr gut verstanden, weil man sich aber das Resultat an sich stellt mal fest, das Land hat sich einfangen lassen von den Populisten, das heißt dagegen gestimmt und die Städte haben das abgeblockt, haben darauf bestanden, dass das weiterhin ein offenes Land bleibt, was ja auch im Verhältnis zur Europäischen Union, zum Beispiel auch den 300.000 Deutschen, die ja in der Schweiz arbeiten, eine der großen sozusagen Migrationswellen, dass das so weiter bleibt. Das zeigt ja auch, dass da viele vernünftige Menschen in ländlichen Regionen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, ist das ähnlich die Stimmung. Und da die ländlichen Regionen hier eine ganz andere Rolle spielen als in der Schweiz, dort gibt es eben halt große Städte und große Zentren. Da ist unser Problem in der Zukunft, und wir werden sehen, was in Sachsen-Anhalt rauskommt. Das heißt, diese ganzen Dinge, die Prozesse laufen an anderer Stelle zum Teil viel vernünftiger als bei uns.
Hm. Zurück zum 80. Geburtstag von Donald Trump. Der hat sich ja dieses Geburtstagsgeschenk wahrscheinlich gewünscht, dieses Abkommen. Ist das auch ein Bluff der Iraner, um ihn nochmal zu demütigen, oder ist das jetzt ein Durchbruch?
Also die Börsen, naja, er hat sich ja natürlich gewünscht, dass er früh morgens aufwacht am 80. Geburtstag, verkündet der Welt, jetzt habe ich die Iraner sozusagen so weit, dass sie ein Abkommen zustimmen. Sie haben erstens, glaube ich, bis Mitternacht gewartet, dass der Geburtstag vorbei ist, und haben dann erstmal bekannt gegeben, dass sie durchaus bereit sind, am Freitag gemeinsam ein Vorabkommen zu unterzeichnen. Das heißt, in der Substanz, es geht ja vor allem um das Atomprogramm, die Herstellung von Atomwaffen und die Trägermittel, das heißt die Raketen, in der Substanzfrage ist noch gar nicht verhandelt worden. Natürlich hofft, und die Börsen haben das ja heute Morgen in Asien, in Japan, in Korea, in Hongkong gezeigt, dass man sozusagen durchaus der Meinung ist, jetzt ist der Durchbruch doch gekommen. Die Börsen sind hochgegangen, der Ölpreis ist runtergegangen ein Stück. Würde ja für uns im Sommer, sage ich mal, die Sache etwas entspannen. Aber ich bleibe da vorsichtig, wenn Sie sich das anschauen, was für Waffenruhen in letzter Zeit geschlossen worden sind und wie dann hinterher munter Netanyahu weiterhin schießen ließ. Wir hören ja auch aus Israel nichts sozusagen Verwertbares im Augenblick zu diesem Abkommen. Also, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, wäre gut für uns alle, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hält und ob die 60 Tage Verhandlungen über das richtige Abkommen, es ist ja wie gesagt jetzt nur die Waffenruhe, die erstmal stehen soll ab Freitag, wirklich so erfolgreich sind, dass dann Donald Trump sagen kann, ich bin der große Friedensbringer. Ich wage es zu bezweifeln, die Iraner spielen auf Zeit.
Die Börse und die Märkte haben keine Moral, die sind rational und könnte man...
Sie kennen nur Gewinn, alles andere interessiert sie nicht. Ja.
Das heißt, die Börse und Märkte machen was Gewinn bringt. Und jetzt ist es natürlich auch die Frage, wenn Elon Musk mit seinem SpaceX an die Börse geht, dann freuen sich alle und hoffen, dass sie irgendwie noch Geld mitnehmen, oder?
Naja, nicht alle. Es ist natürlich ein Risikogeschäft. Auf der einen Seite bemerkenswert. Also der Mann ist ja zum Teil recht wirr. Aber wenn es ums Geschäft geht, also das hat er schon mit Tesla gezeigt, das hat er auch mit SpaceX und seinen Satelliten gezeigt. Viele haben ja gesagt, na, das ist eine Spinnerei. Privat Satelliten in den Himmel schicken und damit Geld verdienen, das geht ja gar nicht. Beides hat er hinbekommen und so ist die Hoffnung von vielen Spekulanten, wenn sie dort Geld anlegen, auch wenn die Risiken groß sind, dass sie, einen guten Gewinn machen. Im Augenblick ist ja auch so, wir zwei unterhalten uns hier über die Welt und versuchen sie irgendwie zu erklären, zu sortieren. Andere Leute investieren in Rüstungsunternehmen in Deutschland und ihr Geld vermehrt sich sehr schnell. Ja? Das heißt also, es ist schon eine Goldgräberstimmung und der Musk liefert noch ein weiteres Beispiel dafür, was mich natürlich in dem Zusammenhang bewegt. Er ist natürlich über das Geschäftliche hinaus eine sehr merkwürdige Person. Es ist eigentlich auch ein Rechtsradikaler, so wie wir sie zum Teil aus der politischen Szene kennen. Wir haben das ja auch immer wieder gemerkt, dass bei Wahlen auch bei zum Beispiel den Unruhen Nordirland jetzt Musk eine Rolle gespielt hat. Er hat das angeheizt mit. Er setzt seine Mittel für solche Dinge ein. Wir wissen auch, dass er sehr stark sozusagen Rechtsradikale in Deutschland unterstützt, weil das eher seiner politischen Auffassung entspricht, ähnlich wie die regierenden Republikaner unter Donald Trump. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung der Welt. Der reichste Mann der Welt, der jetzt höchstwahrscheinlich Billionär geworden ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele Länder, auch große Länder, haben noch nicht mal insgesamt so viel Reichtum wie der Mann. Und er setzt das natürlich nicht nur für den technischen Fortschritt ein und vielleicht auch für riskante technologische Lösungen, sondern auch für politische. Und wir haben das ja beim Wahlkampf Donald Trumps gesehen, wo viele, viele Millionen in den Wahlkampf von Donald Trump geflossen sind. Die haben sich zwar dann später überworfen, aber Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also es geht weiter. Also es ist schon natürlich auch gefährlich, dass der Mann so viel Geld und so viel in einer Hand hat und auf diese Art und Weise in der Welt natürlich in viele kleinere Staaten, aber auch ganze Gesellschaften ausgeliefert sind.
Also überdimensionale große Geldvermögen sind auch eigentlich oder sind demokratiegefährdend?
Jawohl, die müssen auch zerschlagen werden. Das heißt auch, wenn es durchaus seine Ideen sind, die ihn da so weit bringen, kann man nicht zulassen, dass in dieser Konzentrationsgrößenordnung sich Geld in einer Hand konzentriert. Da muss man einfach aufpassen, das ist schon bei den Ölmultis, wir sehen ja, wie stark sie uns im Griff haben, trotz aller Veränderungen Richtung Klimawandel und Ökologie und all den anderen Dingen, trotzdem haben die diese Macht. Und ich glaube, an dieser Stelle wird der Widerstand reifen, auch in Amerika, dass man sagt am Ende, das muss zerlegt werden, wir können uns das nicht leisten, sonst sind wir abhängig von einem Mann, von seinen Launen und von seinen Prioritäten in der Politik. Und ich glaube, wenn Donald Trump mal abgetreten ist und er nicht eine Finte findet, um da auf ewig amerikanischer Präsident zu bleiben, oder seine Leute dann als nächstes, Herr Wenz, traue ich da auch Schlimmes zu, aber wenn sich der politische Wandel vollzieht in Amerika, dann muss man auch an dieses Thema rangehen. Man muss ein solches sozusagen Vermögen zerteilen, zerschlagen.
Die Zerschlagung von großen überdimensionalen Vermögen ist also keine sozialistische oder kommunistische linke Idee. Das sagen eigentlich Leute, die marktgläubig sind und die an den Kapitalismus glauben. Die sagen, der kann nur funktionieren mit Wettbewerb. Aber wenn es so Oligopole gibt, wenn es so große Vermögen gibt, ist der Wettbewerb natürlich auch hinüber. Das heißt, es ist eigentlich keine linke Idee, oder?
Nein, es ist eine Idee der Vernunft, ja, sagen wir mal. Insofern kann die Linke vielleicht beanspruchen, dass sie viel früher vernünftiger war an dieser Stelle. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht übertreiben, also dass die Menschen nicht auf die Barrikaden getrieben werden, weil wir sie nur gängeln. Das ist natürlich auch ein Hang, den man in der Gesellschaft hat und der vor allem auch links angesiedelt ist. Aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass diese Art von Reichtum, von perversem Reichtum, weder in Amerika noch in Deutschland sozusagen überhand nimmt, weil wir merken es ja, die einen werden immer ärmer, das ist scheinbar ein Naturgesetz, und die anderen, man braucht sich nur die Zahlen anschauen, dass die Zahl der Milliardäre eigentlich sprunghaft gestiegen ist in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Das heißt also, da verstehen es Leute aus der Krise, aus der Stagnation, aus der schweren Wirtschaftslage nach wie vor ihren Vorteil zu ziehen. Und das muss man sich mal genauer anschauen an dieser Stelle. Und insofern, ich finde es interessant im Augenblick, selbst eine Zeitung, die eher konservativ ist, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn Sie die Sonntagsausgabe nehmen, da stehen ja zum Teil von den Herausgebern Kommentare zu der aktuellen Lage und zu den Entwicklungen in diesem Land, die könnte man, früher hätte man sie nur in der Taz finden können. Das heißt also, natürlich führen diese Verwerfungen, diese Konzentration an Geld und Macht dazu, dass auch Menschen mit konservativen Überlegungen, die nichts mit Sozialismus am Hut haben, zu der Überzeugung kommen, da müssen wir einfach regulierend eingreifen.
Ja. Und ehemalige amerikanische Präsidenten haben ja auch eindringlich gewarnt vor dem militärisch-industriellen Komplex, nicht nur in Amerika. Das heißt, das kam auch aus Amerika, diese Warnung?
Auch in Amerika gibt es vernünftige Menschen. Wir werden ja zum Beispiel dieses Abkommen, was da ansteht zwischen den Amerikanern und den Iranern, der messen müssen. Wir hatten ja schon ein Abkommen unter Obama, das hat dann der Trump gecancelt. Im Augenblick steht er eigentlich blamiert da, denn alles, was der da verkündet, das war alles schon in diesem Abkommen drin. Das heißt, die Iraner werden mit Sicherheit ihm nicht zubilligen, dass amerikanische Spezialisten laufend ihre Atomwaffenentwicklung kontrollieren und ihre Raketenentwicklung. Das heißt, ob wir überhaupt am Ende dieses Prozesses, den Trump natürlich herbeisehnt, weil er merkt, dass er wirtschaftlich im Augenblick auch in Amerika es bergab geht, das hat auch was mit dem Ölpreis zu tun, das hat auch mit dem Irankrieg etwas zu tun, und er versucht hier das Ganze sozusagen einzuhegen. Also die Straße von Hormuz soll ja schon Ende der Woche frei werden, und die Iraner wissen, dass sie mit dieser Blockade und mit der Möglichkeit, die Straße zu blockieren, einen absoluten Trumpf gegenüber den amerikanischen Flugzeugträgern und allen anderen Waffen haben. Das heißt, die Iraner führen jetzt die Amerikaner vor, und die Frage ist am Ende, gelingt es tatsächlich, also Donald Trump überhaupt gesichtswahrend aus dieser Situation rauszukommen? Ich sehe es im Augenblick noch nicht. Trotzdem freue ich mich, dass die Waffen erstmal hoffentlich schweigen, auch die Israelis möglicherweise den Libanon in Ruhe lassen. Das ist aber alles noch nicht raus.
Hm. Dann ist es einer der wenigen Gespräche, wo wir nicht über die Ukraine und über den Ukraine-Krieg reden.
Naja, wir müssen eigentlich drüber reden. Ich meine, die Nachricht von heute Nacht, die Russen haben Bomben auf das Höhlenkloster in Kiew geworfen und Raketen. Es ist kulturell gesehen für die Ukraine und für die Russen sozusagen der Ursprung eigentlich aller russischen Staatsgebilde, sozusagen diese Anlage. Das ist sozusagen traurig. Es sind Menschen umgebracht worden. Heute Nacht sind ja zum Teil ein Raketenangriff stattgefunden, nachdem die Menschen zum Retten kamen und Feuer löschen wollten, haben sie noch eine Rakete da reingeschickt. Da sind 5 oder 6 Leute umgebracht worden. Das zeigt ja auch, wie brutal das alles dort ist und in welcher unmenschlichen Art und Weise da seitens Putins seiner Schergen davor gegangen wird. Aber wir können ja hoffen, wenn der Iran etwas besänftigt ist und das Thema nicht mehr ganz weit oben auf der Agenda steht, dass beispielsweise bei dem Treffen, heute beginnt ja das G7-Treffen in Frankreich, dass da auch wieder Selenskyj natürlich dabei ist und dass da auch wieder die Ukraine eine Rolle spielt. Die brauchen dringend Abwehrraketen, die Amerikaner im Nahen Osten binden, damit sie diese ballistischen Raketen der Russen runterholen können, ohne größeren Schaden. Dann eher schon sehr viel getan. Ich habe jetzt die Tage mal irgendein Rundfunksender, eine Moderatorin hatte lapsig das Thema Ukraine-Krieg anmoderiert, also die Ukrainer sind auf der Erfolgsspur. Es ist Blödsinn, was da geredet wird. Die Ukrainer sind nach wie vor im Abwehrkampf und es sterben jeden Tag Kinder und Frauen und Männer, die angegriffen werden von den Russen. Das heißt, zu behaupten, dass sie sozusagen auf der Erfolgsspur seien, ist Blödsinn. Sie sind in der Lage, besser als es vielleicht vor einem Jahr gewesen ist, sich zu verteidigen.
Mhm. Vielleicht ist es ja auch die Sehnsucht nach guten Nachrichten und mit denen müssen wir schließen. Oder war der Einstieg schon die gute Nachricht?
Die waren schon sehr gute Nachrichten. Also man hätte das diese Woche nicht ohne weiteres sozusagen sowohl im Fußball. Sie wissen, plötzlich passiert etwas. Ich weiß nicht, Sie haben es nicht gesehen gestern, aber nach dem 1-1, die Curaçaoer haben auch ein tolles Tor geschossen. Da hätte man sagen können, ja, die erste Hälfte halten sie noch dagegen. Aber natürlich hatten sie nicht die Kraft, die Deutschen sozusagen wirklich im Zaum zu halten. Aber gute Nachricht, Iran ist eine gute Nachricht. Und es gibt gute Nachrichten, die wollen die Leute gar nicht glauben. Das würden sie mir nicht glauben auch. Die Woche kam eine Nachricht deutschlandweit nach Umfragen, sogar repräsentativ das Ganze, ist Erfurt die glücklichste Stadt. Da merkte ich, wenn ich das irgendwo angesprochen habe, die Leute sagen, ah ja, das ist doch alles Quatsch und so weiter, wenn du die Leute hier draußen siehst mit dem Flunschwind, den die auf dem Anger rumlaufen. Nein, man muss ja erstmal den Ansatz wenigstens hinnehmen. Ich meine, wenn wir die Letzten in dieser Reihe wären wie Dresden oder so, da würden wir uns ja auch ärgern irgendwie. Also sollten wir auch das Gute mal einfach mal annehmen und sagen, ja, wir haben eine schöne Stadt, ja, es lässt sich hier gut leben, ja, wir haben auch Probleme, das ist gar keine Frage. Aber es ist besser, als sozusagen viele, viele es uns hier im Augenblick einreden wollen, aus politisch vordergründigen Gründen, ja.
Also wir behalten diesen positiven Gedanken und lassen uns nicht allzu sehr runterziehen. Ich hoffe, Sie können das Wetter irgendwie genießen. Ich finde es ja gut, dass es nicht so heiß ist, aber dabei bleibt es nicht.
Naja, es kommt ja Sommer, ich komme. Ja. Also wir haben ja jetzt auch den Klimawandel und da lässt sich ja nicht mehr leugnen. Also diese 30 Grad plus Temperaturen, die hat man früher mal seltenerweise irgendwann mal ein paar Tage gehabt. Die sagen uns ja jetzt schon an, dass am Wochenende wieder über 30 Grad ist. Es ist nur gut gewesen, dass es immer wieder geregnet hat. Also dass die Natur eigentlich aus meiner Sicht zumindest sozusagen da gewappnet ist, mal ein paar Tage auch Hitze zu ertragen. Und ich glaube schon, wenn dann die Kinder und die Ferien beginnen, da wäre es schon schön, wenn gutes Wetter ist.
Sagt Sergei Lochthofen, nächste Woche um 9 oder kurz nach 18 Uhr wiederzuhören. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und danke fürs Gespräch.
Dann schauen wir mal an, ob Erfurt so glücklich bleibt. Ne?
Tschüss. Zeit bleibt. Northern Light. Ganz neu.
Zeit bleibt niemals stehen, Also lass uns mit dir gehen. Ich hab keine Angst vor dem, was kommt. Sie siegt sowieso irgendwann. Du stemmst dich dagegen, doch sie schreitet voran. Was gestern noch fern schien, im nächsten Moment ist es hier. Zuerst heilt sie Wunden und dann schnappt sie nach dir. Sie war früher schöner, so wird es oft gesagt. Wird heute vielleicht geliebt und schon morgen geklagt. Die Zeit bleibt niemals stehen, also lass uns mit dir gehen. Ich hab keine Angst vor dem, was kommt. Sie siegt sowieso irgendwann. Du stemmst dich dagegen, doch sie schreitet voran. Sie hat ein scheues Wesen, lässt sich mit Geld nicht kaufen. Sobald wir auf sie achten, scheint sie davon zu laufen. Und dass sie zurückkommen soll, so wie sie einmal war, doch war sie nie wirklich weg, sie war immer da. Die Zeit bleibt niemals stehen, also lass uns mit ihr gehen. Ich hab keine Angst vor dem, was kommt. Sie siegt sowieso irgendwann. Du stemmst dich dagegen, doch sie schreitet voran. Die Zeit bleibt niemals stehen, also lass uns mit ihr gehen. Ich hab keine Angst vor dem, was kommt. Sie siegt sowieso irgendwann. Du stemmst dich dagegen, doch sie schreitet voran.
Dankeschön, Herr Kuba. Die Zeit schreitet voran und hervorragendes Video mit alten Aufnahmen von ihm, noch ein bisschen manipuliert. Herrlich. Northern Light am Gesang, Text und Komposition Andreas Kubert. Und jetzt kommt mein Beitrag zur Fußball-WM. Nicht mein Beitrag, es ist eigentlich ein Beitrag von Absilon, der 97 in Berlin-Schöneberg geboren, kommt aus Berlin-Moabit und geht im Moment durch die Decke. War sogar Thema im Bundestag. Jetzt ist er Thema hier. Und er hat seine Erinnerung an das Sommermärchen aufgeschrieben. Absilon Sommermärchen.
April 2006. Ich werde 9 Jahre alt jetzt. Bald ist WM, ja. Bald ist WM, Schlägerei auf Schulhof wegen Panini-Sticker-Heft. Suju Grin im Innenhof, ja, ich bin ein Kanak. Doch ich will ein weißes Trikot, und zwar das vom Ballack. Viele schöne Flaggen, ja, die Welt zu Gast bei Freunden. Für einen Sommer alle glücklich, alle sind jetzt Deutsche. 4. April 2006, ich bin 9 Jahre alt jetzt. Ich puste 9 Flammen aus, darf mein Ballack-Trikot tragen. Baba macht den Fernseher an am Abend und nachdem der Sprecher meint, dass die Weltmeisterschaft bald startet, wird er ein bisschen ernster in der Sprache und er sagt, 2 Kugeln in den Kopf, der Tote hatte schwarze Haare. Noch ein dünner Mord, die Kripo ist gerade am Fahnden. Türkenmafia, Kurdenmafia, glauben die Beamten. 3 Kinder ohne Vater, die Familie wird befragt. Mein Baba drückt den Knopf, schüttelt den Kopf, er sagt, Geburtstagskind, Zeit zu schlafen, Arda, komm. WM-Start 2006, Philipp Lahm, oben rechtes Eck. Fanmeile, ganz Berlin legt sich in den Arm. Ich bin mit meinem Baba auch da in der Hand, ne kleine Fahne. Im Auto auf der Rückfahrt hör ich von der Straße Jubel. Doch mein Baba guckt komisch und kurbelt das Fenster zu. Denn im Radio reden sie von einem Trauermarsch in Dortmund, weil vor kurzem kam der 9. Ausländer bei einem Mord um. '25, irgendwo im Süden, wieder mal ein Auftritt auf irgendeiner Bühne. Ich geh gerade runter, Applaus geht zu Ende. Seh ne Frau kommt auf mich zugelaufen aus der Menge. Sie hat schwarze Haare, schüttet lächelnd meine Hand. Sagt, es wär ihr peinlich, weil wir kennen uns ja nicht mal. Aber meine Lieder geben mir manchmal heilt dieses Land und die Menschen findet sie oft ziemlich kalt. Sie sagt, dass ich nicht aufhören darf, solche Songs zu schreiben. Auch wenn der Erfolg kommt und die Goldenen und die Preise. Auch wenn jetzt blonde Kids stehen, erste Reihe. Solange ich drüber schreibe, fühlt sie sich nicht damit alleine. Sie lächelt wieder, doch diesmal fehlt der Glanz in ihren Augen. Ich guck in kaputte Diamanten. Sie sagt, okay, genug. Sie will mich ja nicht stören, ich sei bestimmt müde. Außerdem hat sie gehört, heute sei mein Geburtstag. Alles Gute, was für ein Zufall, was für ein Zufall. Genau auf den Tag, vor fast 20 Jahren, kam sie nach Hause und ihr Vater war nicht da, weil ein Nazi mit einer Waffe nahm ihren Baba leider weg. Das war damals, 4. April 2006.
Hui, ja, Sommermärchen, Absilon war das. Wir kommen jetzt zu Bauchbeine Po. Ich habe Shirin David noch nie im Radio gespielt und wollte es auch nie tun. Aber jetzt ist eine Überraschung passiert. Kitschkrieg, das Produzentenduo, hat es geschafft, Blumengarten und Shirin David zusammenzubringen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt einen Song hören von Blumengarten und Shirin David. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
Du bist gut genug. Ich weiß nicht, was die Welt dir sagt. Bleib einfach nur du. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir nie gerecht. Babsi vs. Shirin David, das nenn ich ein Titelmatch. Für mich ist das Schwerste erst Familie oder Karriere. Ich entschied mich für das Zweite, wie Elisabeth die Erste. Jeder bewertet, kaum geht ein Girl ihren Weg. Glaub mir, boy, schwer wiegt das Haupt, das die Birkin trägt. Man sagt, du kannst alles schaffen, wenn du an dich selbst glaubst. Steige nach dem Heulen aus dem Bett und dreh mein Swag auf. Nur weil Babsi unperfekt ist, tritt Shirin perfekt auf. Darum lass uns streiten, an uns zweifeln, heute gehen wir Crash out. Für die meisten bin ich Miss Bauch, Beine, Po. Doch mir selbst sag ich jeden Tag, bleib einfach du.
Du bist gut genug. Du bist gut genug.
die Kollabo des Jahres, wie ich finde, unerwartet. Shirin David und Blumengarten. Tja. Winner. Ein Hund und ein Junge aus dem 19. Jahrhundert haben am Ende gewonnen. Genau um die beiden geht es nämlich im Gewinnerfilm des Goldenen Spatzen, Mein Freund Barry. Insgesamt 9 Spatzen und 3 weitere Preise wurden am Freitag beim Kindermedienfestival vergeben. Mein Kollege Reinhard war bei der Preisverleihung am Erfurter Zughafen mit dabei und hat vor allem viele Preisträgerinnen und Preisträger begleitet und ja, vielleicht auch gestört. Ich weiß nicht.
So viele Menschen auf einmal. Ich schaue in glückliche, hungrige und auch erschöpfte Gesichter. Immerhin dauerte die Preisverleihung fast 3 Stunden, mindestens eine halbe Stunde länger als geplant. Ich erkenne im Menschengewühl den Produzenten Marcel Wolfelsberg, der eben noch auf der Bühne stand und den Spatzen in der Kategorie Fiktion Langfilm für Mein Freund Barry bekam, beziehungsweise stellvertretend für den Regisseur annahm. Jetzt hält er gerade entspannt ein Kaltgetränk in der Hand. Bevor er auch nur nippen kann, spreche ich ihn an. Er ist immer noch ziemlich überrascht.
Wir haben ja nie damit gerechnet. Wir waren sehr stolz, dass wir überhaupt eingeladen worden sind. Barry ist ja eine Schweizer-deutsche Co-Produktion. Da hoffen wir natürlich, dass wir die Türe beim Goldenen Spatz aufmachen konnten, aber dass wir gleich hier jetzt den Hauptpreis, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Und wir sind total glücklich und bedanken uns herzlich dafür.
Wie hilfreich ist eigentlich so ein Preis, dass man so einen Preis bekommt? Mein Freund Barry ist ja schon im Kino auch gelaufen. Also bekommt er jetzt nochmal so einen Schub in irgendeiner Form? Hilft das für das nächste Projekt? Also was kann so ein Preis im positiven Sinne anrichten?
Ja, also im positiven Sinn, Preise sind immer Auszeichnungen. Man hat etwas gut gemacht, nicht ich, sondern mein ganzes Team. Wir alle haben etwas Gutes gemacht. Jetzt in diesem Land, Deutschland, ist er schon ausgewertet. Aber wir haben in Norwegen vorletzten Monat 2 Preise gewonnen und Norwegen ist noch nicht ausgewertet. Das heißt natürlich für einen Verleiher vor Ort, der hat schon einen Preis gewonnen im Land für den besten Film. Auch vom Publikum hat er einen Preis gekriegt. Das könnte eine Möglichkeit oder eine Chance sein, in diesem Land im Kino zu starten. Also es generiert mehr Mut, nicht unbedingt mehr Geld, aber mehr Mut bei den Verleihern, vielleicht über das TV hinaus zu gehen bei der Auswertung.
Ein paar Meter weiter von uns steht ganz schick im beigen Anzug gekleidet ein doppelter Gewinner. Gleich 2 Spatzen hat der Moderator des Wissensmagazins Wuselgusel, Simon Albers, bekommen. Auch er, logisch, freut sich. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
Genau das, was ich mache, hat nie ein direktes Feedback. Es ist immer, wir machen etwas im Radio, wir machen etwas im Fernsehen, wir machen etwas vor der Kamera. Das guckt sich jemand an, aber ich weiß nicht, wie der reagiert. Vielleicht machen sie die ganze Zeit, oh Gottes Willen, was ist denn das für ein Mist? Oder die sagen halt, hey, das ist cool. Und dieser Preis sagt es halt, dass die Menschen, für die das gemacht ist, natürlich auch für die Erwachsenen, sagen, das ist cool, was du machst. Und das finden wir so cool, dass wir dich mit einem Preis auszeichnen und sogar mit 2. Also ich bin überwältigt.
Besonders gefreut habe ich mich für die Auszeichnung des Kurzfilms Engine of Love. Erzählt wird die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, deren unkonventionelle Art anderen nicht immer so gefällt. Ich habe eine Verabredung mit der Regisseurin Mirabelle Rose Brilt und ihrer Mutter Alice Rose, auch Musikerin, denn ihre Musik spielt auch eine wichtige Rolle im Film. Beide sind extra noch ein bisschen länger in Erfurt geblieben. Es gab im Vorfeld wohl schon Andeutungen, dass es sich lohnen könnte, die Preisverleihung noch abzuwarten.
Also ich war den ganzen Nachmittag total aufgeregt, weil ich hatte nur so kleine Hinweise bekommen, aber nicht so starke Hinweise, dass ich tatsächlich sagen konnte, ja, bestimmt wird das so sein, dass du gewinnst. Und deswegen musste ich die ganze Zeit da sitzen und denken, nein, 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 du wirst nicht gewinnen, damit ich mich nicht ärgere, falls es nicht der Fall ist. Deswegen bin ich immer noch aufgeregt und freue mich total.
Und Sie stand da eben auch auf der Bühne, wie geht's Ihnen?
Ja, ich fand es echt toll. Das war schon sehr spannend, also unerwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass an der Langfilme, die in den großen Kinos lief, gewinnen würde. Aber es kam doch dann am Schluss ein kleiner Hinweis und ich so, oh Gott, vielleicht gewinnen wir. Und da war ich einfach total froh.
Die Jungfilm-Jury hat entschieden. Man kann jetzt nochmal sagen, also der Film geht 21 Minuten und vielleicht kann man, ohne zu viel zu erzählen, aber das war ja schon Inspiration, auch die Musik, die Sie gemacht haben, mal in den Nullerjahren. Engine of Love ist auch ein Titel von Ihnen.
Ja.
Und vielleicht könnt ihr doch mal erzählen, was der Ausgangspunkt des Films war.
Tatsächlich war es nicht die Musik, sondern die Idee, inspirierende Frauenfiguren neu zu erzählen, nämlich aus meiner Kindheit, als meine Mutter und ich immer sehr viele tolle Frauenfiguren in Filmen und Geschichten in Büchern gelesen haben. Und ich wollte das irgendwie zurückgeben und habe dann plötzlich gedacht, warum nicht bei meiner Mama anfangen, die so ein tolles Musikwerk hat, mit dem man einen total coolen, poppigen Nullerjahre-Film machen kann.
Was macht ihr jetzt noch? Wie wird gefeiert?
I'm an engine of love, of love, of love. I'm an engine of love, of love, of love. I'm an engine of love.
Die Stars an diesem Abend während und nach der Preisverleihung des Goldenen Spatzen sind eindeutig die 28 Kids der beiden Kinderjurys. Ich komme mit einigen von ihnen ins Gespräch, in dem Fall mit Luca, Martin, Flo und Florian. Ich sehe ihnen an, sie erzählen es mir auch, dass ganz viel Stress nach der Verleihung abgefallen ist.
Ich finde es erleichternd. Ich war auch aufgeregt, ich bin auch ein bisschen traurig, dass die Woche so schnell vorbeigegangen ist. Ich hatte sehr viel Spaß mit den Jungs. Ja, habe auch neue Freunde gefunden. Ja.
Ja, also es ist natürlich immer schon schön, dann wieder seine Eltern zu sehen und wieder nach Hause zu kommen. Aber es ist natürlich auch schade, weil man hat hier auch tolle neue Freunde gefunden und deshalb ist man auch ein bisschen traurig, wieder zu gehen zu müssen.
Dadurch, dass die Leute, die wir hier getroffen haben, so weit weg wohnen, ist das super schade, weil ich habe hier definitiv viele sehr nette Personen kennengelernt, mit denen ich sehr gerne noch im echten Leben Kontakt gehabt hätte.
Ja, also ich fand es schon auch erleichternd eben jetzt und auch schön. Es war ziemlich aufregend natürlich auch. Aber ja, ich finde es auch schade, weil wir halt die meisten nicht mehr sehen werden. Aber ja, und halt ein bisschen traurig auch.
Was war jetzt in der einen Woche euch besonders in Erinnerung geblieben?
Ich fand die, als wir die Freizeit in der Stadt hatten, sehr schön mit den Jungs. Und dann fand ich noch schön das Schwimmen gehen. Das war. Aber das Schönste war mit den anderen in der Stadt so zu sein. Ja.
Soweit die Kinder der Kinderjury. Fehlt eigentlich nur noch eine, die Spatzenchefin bzw. Festivalleiterin des Goldenen Spatzen, Elisabeth Wenk. Ich störe wieder einmal beim Essen. Während unseres Gesprächs schaut Elisabeth Wenk deswegen auch immer wieder auf ihren vollen Teller. Ich frage sie, was ihr genau jetzt durch den Kopf geht.
Ich habe Hunger und bin fröhlich und bin ganz happy und ganz beseelt.
Was passiert jetzt? Also jetzt heute wird noch gefeiert und wie geht's so weiter?
Alles, was hier so schön nach Spatz aussieht, wird in Kisten gepackt und eingelagert. Und dann haben wir erstmal 2 Tage frei. Und dann geht's am Dienstag los und dann muss alles abgerechnet und versorgt und evaluiert werden.
Nach dem Festival ist vor dem Festival?
Exakt, wie beim Fußball.
Und jetzt guten Appetit, Elisabeth Wenk. Danke auch für das sehr kurzfristige, überfallartige Gespräch. Ich habe mich zu entschuldigen.
Immer gerne.
Soweit Reinhard, der am Freitag bei der Preisverleihung des Kindermedienfestivals Goldener Spatz war. Und wir von Radio Frei haben ausführlich berichtet. Das ist natürlich alles online und alle Beiträge und Interviews findet ihr nochmal unter radiofrei.de in unserer grandiosen Mediathek. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Goldene Spatz natürlich aus Gera kommt. Und es ist gefährlich. Zwischen Erfurt und Gera auf der Autobahn, da stirbt sich schnell mal. Zumindest in den 90ern, hat Nina Hagen festgestellt.
Verehrte Trauergemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über den Weggang unseres geliebten Christian Nilsi aus Erfurt zu trauern. Geben wir dem Toten nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel, Gnade für seine Seele.
Ausweisen.
Ja.
Ja, das ist wunderbar, herrlich. Street heißt die Platte aus den 90ern von der wunderbaren Nina Hagen. Zwischen Erfurt und Gera ist der Spatz hin und her geflogen. Es gibt mal wieder was Neues von Die Antwort aus Südafrika. Sama Sama heißt das Stück. Ich mag sie.
Check out.
Yes, sir.
Pussy.
Yeah.
Shut up.
Mm-hmm.
Oh. Yeah. Moi, man.
This is Vicky, spit the picky, let it kiss you, up, freaky, ticky, licky, fat, the kicky, my leaf, my chill, like, fitty, titty, try, fitty, tilly, fitty, milly, cookie, killy, land, this big, I'm not a pussy, billy, safety, hoi, folly. Then do a thousand, is all a jolly. Maar is oké. Wat de kans dat dan schiet niet op in no way. Abula baba zama zama.
Our next contestant is Ninja.
Hi.
Make some noise for Ninja.
Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm not sure if I'm human or maybe an alien resident. Maybe I'm a fucking mugu, maybe I'm crazy intelligent. Yeah, I'm maki saki papi hakuna matata. If fokoro fokoro tevi ninja maki jofo. Tati sus papa metapan tofo. Ik zie na kansen, ik vat het, ik wari foko. Ka zama zama twala batula my baba. Wat ook alle doen, ik doen het met kracht. Ik schokkel en fokkel koppen op aan ik in motherfucking ski.
Absolut radiountauglich, dennoch gut. Die Antwort aus Südafrika. Afrika. Bonobo ist was ganz anderes und trotzdem schön. Me and You, ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Gleich geht's ums Brombeerland, das ist das Land Thüringen. Warum heißt das Brombeerland? Warum ist dieser Film so lang geworden? Und wieso heißt diese Koalition Brombeer? Und warum gab's Tränen? Und wie hängt das alles zusammen? Das werde ich gleich erfahren von Yvonne und Wolfgang André, die eine Dokumentationsserie über die Koalitionsbildung 2024 gemacht haben und darüber hinaus. Es ist mehr als eine Dokumentarfilmserie. Eine. Bonobo.
Montagsgespräch.
spannender als jede Netflix-Serie. Also ich weiß es ja nicht, also schmerzhafter als jede Netflix-Serie. Ich habe ja wirklich, es war so eine Mischung aus Fremdscham, aus bleibe ich jetzt dran, ich will wissen, wie es weitergeht, und andererseits war es mir unangenehm und so. Das sind wahrscheinlich genau die richtigen Zutaten für eine gute Doku-Streaming-Serie. Nicht bei Netflix, nicht bei Amazon Prime, nicht in der ARD-Mediathek, überhaupt nur in einer einzigen Mediathek, nämlich in der 1,60 Meter-Mediathek. Und das lohnt sich wirklich. Und ich freue mich jetzt sehr, dass zwei Menschen da sind, die in der Konstellation noch nie da waren, nämlich Wolfgang und Yvonne André. Yvonne und Wolfgang André. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung. Ja.
Schönen guten Morgen.
Ich hätte ja gedacht, ihr kommen jetzt zwei aufgequollene, genervte, fertige Menschen, die eine Premiere hinter sich haben und eigentlich nur noch ausschlafen wollen, aber sitzen im Studio und fühlen sich